Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod.
Zu überprüfen, ob ihr alle fleißig auch immer noch zuhört, dachten wir bringen mal nach gut anderthalb Jahren einen frischen Content ins Spiel. Hier bei Deep Red Radio. Ich und der Tobe, wir dachten uns, das wäre doch mal ein kleines Revival wert. Wir waren im Kino und haben uns Alien Romulus angeschaut und wollten dazu gerne unsere Eindrücke wiedergeben. Alien ist natürlich ein Franchise geworden, das viel mit Leid und Erwartungen und Enttäuschungen zu kämpfen hatte. Ich denke, Teil 1 und 2 sind ganz klar als Meisterwerke auch in der Filmhistorie anerkannt und werden auch entsprechend gefeiert. Bei Alien 3, den ich immer noch sensationell finde, ob seiner kruden Entstehungsgeschichte immer noch trotzdem ein sehr guter Film visuell und auch atmosphärisch total klasse. Den vierten finden ganz, ganz viele Menschen ganz, ganz toll. Ich finde den unheimlich schrecklich. Den gucke ich auch nicht mehr oder auch nicht gerne. Aber diese vier Teile gelten zumindest als anerkannte Quadrilogie, als Gesamtwerk. Und dann kam wesentlich später, mal abgesehen von Crossovern mit Predator, eben noch der Prometheus, der auch ein sehr ambivalent gehandelt wird bei Liebhabern. Ich mag ihn sehr. Viele stören sich ja an der Entmythologisierung des Aliens. Aber das hat mich nie sehr gestört, weil ich einfach einen handwerklich hervorragenden und gut inszenierten und spannenden und actionreichen Science-Fiction-Film gesehen habe. Und mit Covenant kam dann so ein bisschen die B-Film-Variante noch hinterhergeschoben, die ihre Momente hat, aber letzten Endes ja auch für mich hinten ansteht, aber immer noch besser ist als vieles andere im Bereich des Science-Fiction-Horror-Action-Bereiches. Und jetzt haben wir Alien Romulus, der von einem anderen Regisseur als die letzten beiden von Ridley Scott. Ridley Scott hat produziert mit den neuen Alien-Filmen, aber inszeniert wurde er von Fede Alvarez, was aufhorchen ließ, weil er ja durch sein Evil Dead Remake und auch durch Don't Breathe zwei sehr atmosphärisch starke, aber auch zumindest Evil Dead umstritten, aber trotzdem ein handwerklich absolut einwandfreier Schlachthorror abgeliefert hat. Und das bietet sich ja durchaus an, im Alien-Universum mal wieder etwas eine härtere Gangart einzuführen, was auch geschehen ist, in welchem Grad. Ich denke, da sind manche vielleicht auch enttäuscht, aber ausreichend. Und jetzt sprechen wir über Alien Romulus.
Ja, wir haben Alien Romulus gesehen. Ich habe versucht, um jegliche Trailer irgendwie drum rumzukommen, also bis auf den ersten, den ich ziemlich geil fand, weil er jetzt sehr atmosphärisch war und nichts gezeigt hat. Dann habe ich den Fehler gemacht, ich bin mit der Frau ins Kino gegangen und habe leider dann den finalen Trailer gesehen, der zuletzt rauskam und der dann natürlich wieder alles gezeigt hat. Und da habe ich mich dann schon so an so zwei, drei Punkten gestört. Die einen würden sagen Nitpicking, ich sehe es vielleicht noch ein bisschen anders, so, weil ich halt, wie gesagt, mit dem ganzen Kram halt aufgewachsen bin. Die jüngere Generation, dafür ist ja der Film gemacht letztendlich, weil Fede Alvarez macht da auch keinen Hehl draus. Der ist ein großer Fan von Alien Isolation, von dem Computerspiel, was vor ein paar Jahren rauskam, und wollte dies sozusagen in Filmform gießen, und zu gewissen Teilen hat er das auch eingelöst und haben wir auch bekommen. Ja, um was geht's genau? Es geht um eine junge Dame, die mit ihrem Ziehbruder, der ein Android ist, auf einem Minenplaneten oder Minenkolonie irgendwie gestrandet ist, schon seit wahrscheinlich mehreren Generationen. Die Eltern sind verstorben schon durch an irgendeiner Krankheit, die dort irgendwie grassiert. Corona, Grippe, keine Ahnung, wissen wir nie. Und die will natürlich dort weg und möchte mal die Sonne sehen. So, das ist eigentlich so der Ausgangspunkt der ganzen Sache. Und der wird halt gleich verwehrt. Die darf halt 25 Jahre länger arbeiten, bis sie ihren Ausweis wieder bekommt, nachdem sie dann 50.000 Abos verkauft hat, Zeitungsabos. Und die kriegt ein Angebot von einer alten Crew, mit der sie scheinbar zusammenhing, doch irgendwo einen alten Frachter irgendwie zu begehen und dort Equipment zu stehlen, um sich abzusetzen in ein goldenes Paradies irgendwo am Rande des Universums.
Tatsächlich soll das eine ganz, ganz fixe Aktion sein. Man will eigentlich hochfliegen auf diesen Frachter, den man als Frachter identifiziert von unten, der verlassen ist. Man braucht Kryokapseln für den Weg da, wo sie hinwollen. Einen schöneren Planeten, 9 Jahre dauert die Reise. Eigentlich will man da nur rein, schnell einen Bruch machen, die Sachen holen und dann zack, sofort weiter ins gelobte Land. Das ist so das Thema. Und dann betreten sie eben diese Raumbasis, die da halb zerstört im Orbit ist.
Genau, muss man dazu sagen, es ist halt eine Raumbasis. Die haben eine Fehlinformation bekommen und haben dann auf einmal so ein riesengroßes Ding, was einfach mal das 10-fache ist von dem Frachter.
Jedenfalls betreten sie diesen Frachter und finden auch schnell, was sie alles brauchen. Aber sie finden auch noch ein paar Sachen, die sie nicht unbedingt brauchen. Und zwar treffen sie auf ein Labor, das nun die uns bekannten Alien Facehuggers auch mit beheimatet. Es gibt aber auch noch viele andere Dinge. Man sieht schon Alien-Leichen. Irgendwas ist eben dort passiert auf dieser Station. Sie ist nicht ohne Grund leblos. Und besonders schwierig als Zeitfaktor. Natürlich brauchen wir etwas Suspense. Diese Station droht auf den Planetengürtel zuzutreiben und innerhalb einiger Stunden ist diese Station vernichtet. Man will aber eigentlich auch nur kurz rein, eine halbe Stunde, aber natürlich wird sich das nicht ereignen, denn man tritt natürlich durch einige Fehltritte, die da stattfinden, durch diese tollpatschigen Leute, die da reinkommen, löst man eben eine Alien-Epidemie aus, eigentlich eine Facehugger-Epidemie, die letzten Endes dazu führt, dass natürlich auch ein neues Alien geboren wird. Der Film ist angesiedelt zwischen Alien von 79 und dem Action-Hit Aliens von James Cameron von 86.
Genau.
Und spielt dazwischen eben eine Sequenz.
Genau.
Deshalb ganz klar am Anfang sehen wir tatsächlich auch wie ein, es gibt ja auch einen ganz kleinen Prolog am Anfang des Films, wo ein Forschung, genau, also dieses Forschungsschiff oder zumindest ein Shuttle dieses Forschungsschiffs, auf dem wir dann später sind, zur zerstörten Nostromo fliegt. Das sind die Shuttle-Teile. Nostromo sprengen Splitter, fliegen herum. Man sieht auch mal den Schriftzug Nostromo und dort sammelt man ein Konstrukt ein, das in der Schwerelosigkeit schwebt und darin befindet sich Alien-DNA oder zumindest Überreste des Aliens.
Inkompletes Alien.
Genau, und man will das eben reproduzieren. Es ging ja auch schon immer darum, zumindest in Alien 2 später, daraus irgendwie Waffentauglichkeit oder irgendetwas zu entwickeln, was für den Menschen im Kampf gegen andere sinnvoll erscheint. Also es geht immer letztendlich um Waffenindustrie oder was kann man aus diesem Organismus lernen, hier in dem Fall, um den Menschen zu verbessern, weil der Mensch nicht geeignet ist, um lange Zeit im Weltall zu leben. Gehen wir mal weg von den inhaltlichen Sachen, ich denke, was interessant ist, ist natürlich sind wir als diejenigen, die, also ich meine, ich bin ja 87 geboren, ich habe keinen Alien-Film im Kino gesehen, der erste war Prometheus, Alien vs. Predator, wenn wir es noch dazu nehmen wollen, aber wir haben trotzdem eine gewisse Erwartungshaltung, was die Atmosphäre angeht, was Settings angeht. Und das wird zumindest hier sehr, sehr gut eingefangen. Was immer das große Problem der Zeiten ist, nehmen wir das Beispiel Prometheus, dass wir bei Prometheus eine sehr fortgeschrittene Technik haben in Form von Hologrammen, die projiziert werden und so weiter und so fort. Das gibt es ja alles in Alien gar nicht, obwohl Prometheus ja wesentlich weiter vorne spielt. Mhm. Da ist eben dieser Zeitsprung der Technik, das funktioniert nicht. Und hier ist es so, dass man tatsächlich sich der alten Techniken besonnen hat und man hat alte, also die Technik aus Alien von Ridley Scott ist hier eben nur ein paar Jahre weitergesponnen. Das heißt, wir haben globige Computersysteme, viele Schalter mit Lichtern. Es wirkt eher alles wie auf der Mir als irgendwie
Retrofuturismus. Genau. Du hast letztendlich genau den gleichen technischen Standard wie 20 Jahre zuvor auf der Nostromo. Aber letztendlich, was du halt meintest mit dem Alien Prometheus, dass dort halt sozusagen die Technik schon vorangeschritten ist, das hast du hier zwar nicht so extrem, aber dafür hast du wiederum ein anderes Paradox drin, wenn man das so nehmen möchte, zeitlich, was ein bisschen rauswirft, zumindest mich, weil ich halt alle Teile gesehen habe, ist, dass eben, weil man weiß aus Alien und aus Aliens, wie sich die Aliens bewegen, die Xenomorph und die Facehugger und so weiter und so fort, sieht man die jetzt hier in dem Film, die wesentlich agiler sind, frischer sind, Kunststücke machen wie im Cirque du Soleil. Das haut dann irgendwie, wenn man dann Aliens gucken würde danach, was ja chronologisch passen würde, würde dann aufhören, so, warum sind die auf einmal, bewegen die sich wie Schlaftabletten. Also es ist alles ein bisschen schräg, aber es ist eben diesem Zeitgeist geschuldet. Du kannst so einen Slowburner in dem Sinne wie in Alien nie bringen oder in Aliens, weil die, das ist für eine junge Generation und das ist halt, glaube ich, so das, was ich und vielleicht auch ein paar andere so ein bisschen ankreiden, Fede Alvarez, dass der halt versucht, in den Filmen alle Alien-Teile, die relevant sind, mehr oder weniger, abzudecken. Wieder zu spiegeln in diesem Film, in einzelnen Szenen oder mit einzelnen Techniken etc. und Gadgets und so weiter. Das wirft ein bisschen raus, wenn man die Filme halt kennt, wenn man jung ist, noch nie einen Alien-Film gesehen hat oder vielleicht mal irgendeinen von den Jüngeren, dann fällt das vielleicht nicht so auf, aber als alter Hase kriegt man es dann doch mit, wenn man so ein bisschen noch halbwegs geistige Kompetenz hat.
Ich denke, er geht ganz geschickt mit manchen Sachen um die Filme zu vereinen, weil, also zum einen ist es überhaupt ein Film, der eigentlich etwas vereinen will. Zum einen bietet er einen gewissen Fanservice für die Leute, die mit Alien aufgewachsen sind, als Filmreihe am Anfang. Und zum anderen stellt er sich schon auch als sehr jugendlicher Film dar, weil wir haben alle sehr jugendliche Akteure. Es gibt eigentlich keinen Menschen in diesem Film zu sehen, der über 30 ist. Also wahrscheinlich nicht mal über 25 gefühlt.
Falsch. Die Dame am Anfang, die am Schalter sitzt.
Ja gut, okay, dann nehmen wir
aber diese Dame. Aber die könnte auch 15 sein, ja. Und ist einfach schlagartig gealtert, genau, in der Minenkolonie.
Richtig, aber prinzipiell ist es ein sehr jugendliches Setting, ein sehr jugendlicher Film, ja. Was ja auch für die Alvarez schon mit Evil Dead, junge Menschen und auch bei Don't Breathe,
genau,
als Hauptakteure hat. Und das passt ja auch gut, man will ja auch immer für die neue Generation was erstellen, das ist auch nicht das Problem. Was ganz gut manchmal funktioniert tatsächlich, natürlich ist die Reminiszenz da für Aliens, auch, aber vor allen Dingen Prometheus wird eben auch mit dem Film verbunden durch einen Hybriden, der am Ende entsteht, der ganz eindeutig einer Spezies ähnelt, die wir aus Prometheus kennen. Und zum anderen geht ja auch der Komponist musikalisch immer wieder mal durch die verschiedenen kleinen Themen. Momente, die man aus den anderen Filmen kennt.
Genau, von also, Goldsmith, von Horner, die finden sich wieder. Und das macht auch, das habe ich auch gleich zu Benedict gesagt, wenn die Musik nie wäre, also die Musik, die komplette musikalische Untermalung, die stützt das Ganze. Wie das eingefangen ist, ich kann mich noch dran an das Ding erinnern, war das damals bei Star Wars, ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war, von der neuen Trilogie, wo dieser Sternzerstörer in den Sternzerstörer fällt, wo man einfach irgendwie so für 30 Sekunden keinen Ton gehört hat und sich irgendwie Amerikaner alle aufgeregt haben, die sind aufgestanden, sind aus dem Kino raus und man so, ja, geht der Ton nicht und haben sich alle beschwert, weil sie es gerade mal gewohnt sind, dass mal Stille herrscht im Kino. Das hat man in dem Film auch mal drin, so für zwei, drei Sachen und das finde ich sehr gut. Ich finde auch die Darstellung und ich finde es mittlerweile machen das immer mehr, durch Dune etc. Kommt das immer mehr in Mode. Die Sci-Fi, auch wenn sie einen fiktionalen und Fantasy-Aspekt hinten dran hat, die real wirken zu lassen, das hat man gleich am Anfang auf dem Planeten, auf dem Minenplaneten, dass wenn dort ein Raumschiff landet oder ein Raumschiff am Starten ist und die Motoren gehen an, du siehst halt, wie dort die Düsen brennen, wie dort Wärmewellen sind, Funken sprühen, wie das alles wabert, die Luft. Das fühlt sich alles real an, das fühlt sich alles echt an, wie als ob dort ein richtiges, geiles Modell steht. Das ist ein Punkt, wo ich dann auch nochmal zusagen muss, dass halt die Modelle wirklich sehr gut aussehen. Und, wenn wir schon ein bisschen vorspringen, es auch doch noch tatsächlich ein paar praktische Effekte drin gibt.
Die Alien-Designs, die sind schon sehr gut. Also es ist auch irgendwo zwischen, tatsächlich irgendwo zwischen Alien und Alien 3 gepackt, die Designs. Alien als Antagonist in dem Film, sage ich mal. Es gibt ja auch mehrere. Das haben sie gut gemacht. Also da ist schon auch die Idee dabei gewesen, das nochmal ein bisschen in einer gewissen Tradition angedeihen zu lassen. Und das funktioniert sehr gut. Natürlich, wenn sie sich bewegen, auch die Facehugger sind eben Modell oder eben aber CGI, aber hier auch ganz gut umgesetzt. Überhaupt ist der Film technisch, bis auf ein paar kleine Stellen, wo man vielleicht meckern könnte, wenn man es wollte, sonst recht gut umgesetzt. Es gibt einen großen Fauxpas, da komme ich gleich drauf, aber ansonsten, was die Raumschiffe angeht, das Weltall, alles was feste Materie ist, aber auch die Aliens sind gut designt, sind gut grafisch umgesetzt, digital auch, da kann ich nichts Schlechtes dran lassen. Das funktioniert, man muss auch hier wieder sagen, mag man den Angaben glauben, haben wir hier ja mittlerweile einen Medium-Budget-Film vorliegen. Wir reden von 80 Millionen Dollar Produktionskosten. Es war ja eigentlich auch mal geplant, den Film gleich über Stream laufen zu lassen. Man hat jetzt doch eine Kino-Auswertung gestartet, die sich auch zumindest am ersten Wochenende gelohnt hat. Also der Film hat auf jeden Fall seine reinen Produktionskosten eingespielt, Werbung und sowas. Gut, das kommt noch drauf, aber auf jeden Fall ist es kein Flop im Moment.
Wir sind über die 100 Millionen drüber. Ja.
Und was aber tatsächlich eigentlich sehr, sehr kränklich ist für den Film, das ist eben, und wir haben ja nie spoilerfreie Kritiken gemacht. Ian Holm kehrt zurück als Cyborg, der er war, in diesem Film. Und das ist auch, finde ich, eine nette Verbindung. Das Problem ist auch, wie sie es gemacht haben, ist es wirklich grottenschlecht. Also tatsächlich diese Deepfake-Animation, wie auch immer, dass man sein Gesicht animiert. Das erinnert mich irgendwie so an diese Handywerbung immer, wo du irgendwelche Fotos und dann singt die ein Weihnachtslied. Also diese Animation, da reden wir wirklich von einer ganz, 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 ganz schlechten Animation. Und man sieht ihn tatsächlich nicht nur kurz. Er hat eine wichtige Rolle in diesem Film und man sieht ihn immer wieder. Und man denkt sich immer wieder, um Gottes Willen, wenn er weiter weg ist und man sieht ihn nicht direkt, ist alles okay.
Sobald oder er ist aber auf dem Bildschirm oder so, ja. dann ist das meistens noch irgendwie aber durch irgendwelche Störfilter irgendwie bearbeitet. Aber es ist halt wirklich, es ist dieses Uncanny Valley. Es gibt immer diese, du guckst drauf und du siehst sofort, dass das einfach schlecht gemacht ist.
Der Winkel stimmt nicht, das Licht auf dem Gesicht funktioniert nicht mit dem Hintergrund.
Wir haben das alles schon mal besser gesehen, auch schon in kleineren Produktionen besser gesehen. Und wir haben noch, bevor wir in den Film gegangen sind, haben wir noch drüber gesprochen zu Alien 3 von Fincher, die Darstellung von Bishop als zerfetzter Android, den man einfach mit einer animatronischen Puppe dargestellt hat, auch das Gesicht, was halb zerfetzt war, das hätte man genauso lösen können. Es wirkt halt künstlich und das sieht man halt ab der ersten Minute, weil das irgendwie zu kontrastreich, zu scharf ist, das funktioniert einfach nie. So, da fehlt halt irgendwie, da fehlt Tiefenschärfe und
es ist ja auch so, dass ich eigentlich nur Mund und Augen bewegen gefühlt und der Rest des Gesichtes steif ist. So.
Genau, als ob man Steven Seagal zuguckt.
Ja. Das ist wirklich ein technischer Fauxpas, muss ich sagen, wo man, wenn man ein bisschen Animatronik nochmal Sinn für einen praktischen Effekt gehabt hätte, hätte man hier einen technisch total runden Film abliefern können, aber es war nicht gewollt oder nicht bedacht worden oder was auch immer.
Man wollte Fanservice bieten und man hätte vielleicht darauf verzichten sollen und einfach sagen, so, man nimmt einfach irgendeinen anderen Androiden zum Benedikt gemeint habe, so, es gibt ja nun mal die Verbindung zwischen dem Alien-Franchise und Blade Runner mit Tyrell Group und Weyland-Yutani als zwei große Konzerne, die in einer Welt existieren. Da hätte man zum Beispiel einfach einen Androiden zum Beispiel nehmen können. Das hat ja auch gut funktioniert aus Blade Runner 2047. Da hätte man irgendwie einen Darsteller nehmen können und den dort einfach hinpacken können, die noch leben. Das wäre ein cooler und vor allen Dingen, es wäre ein gewagter Schachzug, aber es hätte, glaube ich, vielen Leuten gefallen, gerade die mit den alten Franchise halt aufgewachsen sind, mit diesen Zweien, dass man wirklich mal so eine Verbindung mal wirklich reell mal herstellt und sagt so, wir machen das jetzt einfach.
Nicht ganz, aber lizenztechnisch. Ich denke, ich bin mit Ian Holmes Rolle eigentlich ganz zufrieden. Also ich fand die Verbindung gut, aber eben diese technische Umsetzung, die krankt vorne hinten. Das macht den Film so ein bisschen schwierig für mich in dem Moment. Aber das das kann man halt nicht ausblenden, es ist immer da. Im Allgemeinen muss ich sagen, ist der Film für das, was er sein soll, für ein jüngeres Publikum eine gute Variante. Er benutzt sehr viele Details, sehr viele Settings aus dem traditionellen Bereich, eigentlich ausschließlich, was die Optik angeht, und setzt eben ein jüngeres Publikum rein, was aber auch nie albern wirkt. Es ist manchmal ein bisschen interessant, weil es tatsächlich, wenn man so alle Filme durchschaut, sieht man immer nur erwachsene Menschen handeln. Also Menschen, die gestanden sind, die Wissenschaftler sind, die Marines sind, die irgendwie damit zu tun haben in diesen Geschichten. Und auf einmal haben wir eine Crew halt, die klare Beweggründe hat. Also sagen, ich bin jung, jetzt muss ich auf diesem Planeten schuften, bis ich tot bin. Aber eigentlich will ich ja woanders hin, in die Freiheit hinaus. Und die das eben über diese Aktion eben realisieren wollen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Gefühl, finde ich. Aber deswegen hat man eben das Neue und wir haben auch das Alte mit drin. Ich finde, dass der Film das ganz gut verbindet nach seinen Möglichkeiten. Auch wenn es hier und dort eben für mich ein paar Probleme gibt. Aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viel schlechtere Filme gesehen aus dem Science-Fiction-Bereich, die wesentlich mehr Geld verpulvert haben, die wesentlich weniger Atmosphäre hatten und weniger Schauwerte vor allen Dingen. Hier hat man wunderbare Kulissen geschaffen, die wir auch alle kennen irgendwie. Es ist alles sehr vertraut. Und andererseits haben wir auf einem kleinen Spektrum auch Action mit drin, die auch ganz gut funktioniert. Also ich denke, es ist durchaus gelungen, für mich ist der Film als gelungen zu betrachten, wenngleich tatsächlich von all den Filmen, ich kann die ja gar nicht ranken. Ne? Also klar ist die 1 und 2, die stehen immer ganz vorne, aber der Rest, der dann kommt, den will ich gar nicht so aufwiegen gegeneinander. Ja? Außer vielleicht Covenant, den ich ganz hinten anstellen würde.
Was so das Production Value angeht und so weiter und was man dann letztendlich dafür bekommt, erinnert er mich ein bisschen an den Underwater. Und also ein kleiner Mid-Budget Alien-Streifen. Und ja, geht lieber mit so einer Erwartung ran und lasst euch vielleicht angenehm überraschen oder ihr seid dann vielleicht neutral, geht ihr wieder raus und sagt so, ja, ich habe genau das ungefähr bekommen. Ihr könnt keinen Alien 3 Fincher erwarten, weil da ist auch nie unbedingt mehr Geld reingewandert, aber er hat halt ein wesentlich höheres Volumen, was dann am Ende kulissentechnisch und was dann dort gemacht wurde, auch Schauspieler und so weiter, der hat einen anderen Ansatz.
Die ersten 4 Alien-Filme hatten ja auch jeder für sich ein ganz eigenes Setting. Eine ganz andere Erzählweise, also nicht unbedingt Erzählweise, aber die Örtlichkeiten sind ja immer variiert worden, was auch wichtig war. Auch Sigourney Weavers Rolle ist in jedem Film anders, was auch wichtig war, wenn man sie immer wieder sieht, dass es nicht mehr dasselbe ist. Das haben sie sehr gut hinbekommen. Und mit Prometheus hat man auch wieder ein anderes Setting genutzt, das Alien rausgelassen, eine Art Vorgeschichte erzählen wollen. Covenant ist dann eher so dieser B-Abklatsch von allem, was zuvor war. Und jetzt kommt eben für die Alvarez und bringt einen Film, der eigentlich auch wieder ein kleines bisschen eigentlich vertraute Momente bringt, aber trotzdem ein bisschen was Neues ist, finde ich. Also zwar geht es da auch wieder um Elemente aus 1 und 2, aber letzten Endes funktioniert es trotzdem nach Abstand der Entstehungsgeschichte. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt noch fortgesetzt wird, weil es wird definitiv noch irgendeinen Alien-Film geben, es wird eine Alien-Serie geben.
Es wird eine Alien-Serie geben, die soll wo 2025 oder später soll Alien Earth kommen per Disney, inszeniert von Noah Hawley, und die soll 21 Jahre vor Alien spielen und sich hauptsächlich mit dem ganzen Konstrukt Weyland-Yutani befassen. Was interessant werden könnte, weil vielleicht man dann endlich mal den Schritt macht mit Androiden und so weiter und so fort, dass man vielleicht dann dort endlich mal den Schritt wagt, um dort mal die zwei Franchise vielleicht zusammenzubringen. Könnte vielleicht was werden und vielleicht nicht unbedingt das Alien in vordergründig reinzubringen, sondern vielleicht eher andere Sachen, was das für ein korrupter Verein ist. Was noch auf jeden Fall zu erwähnen wäre, ist zum einen, wie gesagt, Fede Alvarez, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, so was er jetzt schon so gemacht hat. Wir können auch den Drehbuchautor nennen, Rodo Zayagus. Ich hoffe, ich habe den gerade richtig beleidigt. Der hat eigentlich so ziemlich bei fast allen Alvarez-Produktionen mitgewirkt, auch bei den Texas Chainsaw Massacre von 2022. Und der Produktion wie bei fast allen Werken, die sich irgendwie mit Alien befassen, ist Walter Hill und Ridley Scott. Musik, Benjamin Warfish, hat auch schon für Hidden Figures, Dunkirk, Blade Runner 2049, It Kapitel 2 und The Invisible Man, das Remake aus 2020, schon ein bisschen was gemacht. Relativ neu in Anführungsstrichen dabei ist Galo Olivares, das ist der Kameramann. Der hat bis jetzt nur viele Kurzfilme gemacht und sein bislang einziger Langfilm ist Osgood Perkins' Long Legs, den er geschossen hat. Der ja gerade irgendwie aktuell, weiß gar nicht, ob der noch im Kino läuft, ich glaube schon. Und im Schnitt sollte man noch erwähnen, Jake Roberts, der einen Schnitt wieder hat von Hell or High Water, ein sehr guter Film. Und Serien wie Skins oder Misfits, die er in UK gemacht hat. Und der ist eigentlich das Stammcutter von Garland, Man, Civil War oder halt Deus oder Devs, die Serie, die ich, ist eine Miniserie, die ich wärmstens empfehlen kann. Und wie gesagt, die Hauptdarstellerin, unser Final Girl, das ist Kaylee Spenny? Oh Gott. Ich habe schon zwei Helle drin, ihr seht es mir nach. Die konnte man letztens sehen in Civil War. Sie war die kleine Pressepraktikantin, die da quasi mitgenommen wurde oder hat auch bei Devs mitgespielt.
Ja, also ich hoffe, dass ihr überhaupt so lange mitgekommen seid, nach so langer Zeit, uns diese kleine Nachbesprechung direkt nach dem Kino mit anzuhören und uns zu begleiten. Auf jeden Fall kein misslungenes Werk. Diskutabel auf jeden Fall, aber nicht misslungen. Und auf jeden Fall unterhaltungstechnisch einwandfrei, möchte ich sagen. Also da bin ich, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, im Kino habe ich öfter mal gemacht in letzter Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören, falls ihr so weit gekommen seid. Und wer weiß, wohin das führt, dass wir hier nochmal eine kleine Probeaufnahme gemacht haben.
Tschüss.
Dankeschön, tschüss.